Inforadio Podcast.
So viel Erster Weltkrieg war selten als Thema von Ausstellungen, Publikationen, Forschungsverbünden und in den Medien. Der Reigen der 100. Jahrestage wichtiger Ereignisse hat ja gerade mal begonnen. Da ist es manch einem fast schon zu viel. Brauchen wir da ein gesamtstaatliches Gedenkprogramm oder ist gerade die plurale Erinnerung wichtig? Suchen wir nach transnationalen Konsensen oder verschleiern diese nur die Vielfalt der unterschiedlichen Erfahrungen? Geschichtsbilder sind immer Konstruktion. Welche halten wir im Blick auf den Ersten Weltkrieg heute für notwendig? Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Museum aus dem Zeughauskino unter den Linden. Der eine Krieg und das trennende Erinnern. Wie kann ein gemeinsames Gedenken eigentlich aussehen, wenn wir es denn brauchen, fragen wir. Und dazu begrüße ich in unserer Runde Barbara Christoph, die Politikwissenschaftlerin, ist am Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, die Leiterin des Querschnittsbereiches Erinnerungskulturen. Oliver Janz ist bei uns, Professor für Neuere Geschichte am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Von ihm ist im letzten Jahr 14 Der große Krieg erschienen. Er ist der Editionsleiter der internationalen Online-Enzyklopädie zum Ersten Weltkrieg. Martin Bayer betreibt den Blog wortist.org zum Thema Krieg, Kunst und Erinnerungskultur. Er arbeitet in der politischen Bildungsarbeit unter anderem für den Deutschen Bundestag und die Bundeszentrale für politische Bildung. Und schließlich ist bei uns Juliane Haubold-Stolle. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung, die wir hier seit einigen Wochen im Haus im Deutschen Historischen Museum sehen können. 1914 bis 1918, der Erste Weltkrieg. Ja, lassen Sie uns zunächst einmal ganz allgemein über Erfahrungen sprechen aus dem ersten Halbjahr 2014, aus der Vorbereitung dieses Gedenkmarathons, auf das wir zusteuern. Was denken Sie, ist das jetzt bisher ein vorübergehendes Strohfeuer? Ist es eine mediale Zuspitzung oder zeigt dieses starke Interesse ein echtes Bedürfnis nach neuen Antworten, vielleicht auch nach neuen Fragen in der Forschung wie der Gesellschaft, Oliver Janz?
Ja, ich bin erstaunt, wie interessiert auch jüngere Menschen an diesem Thema sind. Und ich glaube, das hat viele Gründe. Es gibt vielleicht eine gewisse Übersättigung mit dem Thema Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, Holocaust und ein Thema, was jetzt ins kulturelle Gedächtnis übertritt, weil die Überlebenden kaum noch unter uns sind oder sterben. Und jetzt entdeckt man eben auch dieses Thema Erster Weltkrieg vielleicht neu und interpretiert es nicht mehr nur von hinten, vom Zweiten Weltkrieg her und vom NS, im eigenen Recht sozusagen. Wobei mir auffällt, dass die jungen Menschen an der Kriegsschuldfrage, also wenn ich das an meinen Studenten so beobachten, wenn ich die als Gruppe, als Sample sozusagen nehmen kann, die Kriegsschuldfrage nicht im Zentrum steht, sondern eher der Krieg selbst, die Gewalt, die Entgrenzung der Gewalt, die Folgen des Krieges und die Globalität des Krieges. Das, glaube ich, passt zu ihrer eigenen Erfahrung. Und auch die Zeit vor 1914, in der vieles unsicher war, passt zu der Zeit heute wieder, nach dem Ende des Kalten Krieges und auch nach dem Ende der Zeit nach dem Kalten Krieg, in der wir zunächst dachten, dass eine Pax Americana kommt und der Liberalismus gesiegt hat. Und jetzt sehen wir, die Welt ist unübersichtlich und sie ist auch zunehmend unsicher. Und das passt zu deren Leben, das passt zu unserem Lebensgefühl. Speziell die jungen Menschen merken das. Aber auch andere, die ältere Generation ist sehr interessiert an dem Thema.
Oliver Janz hat schon ganz deutlich gemacht, wie stark die Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hat mit unseren Erfahrungen heute. Ich frage noch mal, was Sie in der Vorbereitung dieses großen Jahres oder der großen Jahre wahrgenommen haben, Juliane Haubold-Stolle?
Also wir haben in der Vorbereitung auf die Ausstellung zwei Workshops durchgeführt mit Kollegen aus dem In- und Ausland. Da haben wir auch eben nochmal festgestellt, also einerseits kann ich das Ganze bestätigen, wir haben ja auch also unser eigenes Interesse an diesem Krieg und auch unsere Ausstellung versucht, eben den Krieg selbst in den Blickpunkt zu nehmen und diese Gewaltentwicklung im Krieg und nicht so sehr die Kriegsschuldfrage, auch wenn wir immer wieder natürlich danach gefragt werden. Und wir haben dann gemerkt in der Diskussion mit den Kollegen aus dem europäischen Ausland beispielsweise, dass es natürlich ganz andere Ansätze und Vorstellungen gibt. Also diese Idee, die wir hatten, naja, wir müssen jetzt einmal grob gesagt erzählen, was und wo der Erste Weltkrieg war und was für Folgen er hatte. Da sagte der Brite, also der britische Kollege James Taylor, naja, das muss ich natürlich nicht machen in Großbritannien, viel gegen, ich muss mit ganz starken Bildern kämpfen, die schon existieren. Also der richtet die neue Dauerausstellung im Imperial War Museum ein und sagt, es gibt ganz festgefügte Bilder in Großbritannien, sehr durch populäre Medien geprägt und da sind Vorurteile entstanden, zum Teil auch richtige Bilder, aber mit denen muss ich umgehen, denen muss ich begegnen. Und dann hatten wir natürlich sehr viele osteuropäische Kollegen aus Zagreb, aus Slowenien und die und aus Ungarn beispielsweise, die entdecken den Ersten Weltkrieg für sich wieder. Die sagen also, sie wollen wirklich wissen, wo hat der Urgroßvater oder Ururgroßvater, wo hat der gekämpft, wo hat der Krieg stattgefunden bei uns, was haben wir gemacht, wie war die Heimatfront, auf welcher Seite waren wir, wie endete der Krieg. So, und in gewisser Weise hatte ich das Gefühl, dass zwischen diesen stetigen Erinnern in Europa, in Westeuropa und der Wiederentdeckung in Osteuropa, wir in Deutschland, wie geografisch, auch erinnerungspolitisch in einer Mittellage sind.
Das ist natürlich jetzt ein sehr spannender Punkt, Barbara Christoph, wenn man sich das anschaut, diese unterschiedlichen Zugänge in den unterschiedlichen Ländern. Sind das dann auch unterschiedliche Didaktiken, wenn Sie da so europaweit blicken?
Klar, also Differenzen in didaktischen Herangehensweisen gibt es schon auch noch ganz ausgeprägte. Also die übliche Vorstellung, die man so in Deutschland mittlerweile von gutem Geschichtsunterricht hat, quellenbasiert, multiperspektivisch, ist natürlich noch nicht Realität in allen Ländern. Aber ich glaube, da würde ich auch gerne ein Stück weit so einen kritischen Blick nochmal auf uns selber werfen. Da beschwören wir auch oft mehr auf so einer theoretischen Ebene, was angeblich selbstverständlicher Standard ist, was dann, wenn man sich zum Beispiel Schulbücher oder auch Geschichtsunterricht anguckt, bei weitem nicht so ist. Ich würde aber gerne auch noch mal eingehen auf Gemeinsamkeiten im Erinnern, gerade zwischen Osteuropa und Westeuropa und Differenzen. Ich glaube, das ist was man mit dem Medium Schulbuchforschung ganz gut in den Griff kriegen kann, weil das ist einfach ein Typus von Massenmedium, was es in allen Ländern gibt. Ich glaube, da gibt es immer noch hochinteressante Differenzen, die viel zu tun haben mit dem, was so als kulturelle Selbstverständlichkeit gehandelt wird. Wir haben ein ganz spannendes Experiment gemacht. Wir haben ein Zitat aus einem britischen Schulbuch von 1925 genommen und das mit Lehrern und Schülern, aber auch mit Schulbuchautoren aus vielen unterschiedlichen Ländern diskutiert. Und das ist ganz spannend, dass sozusagen in Osteuropa noch viel stärker so eine Interpretationsfolie ist, Großbritannien als so eine imperiale Großmacht, die sich nicht kümmern muss um irgendwelche Geschichten, die hinten in Osteuropa stattfinden. Wohingegen in Westeuropa viel stärker so ein Verständnis für Großbritannien als so eine rationale Macht, die sich an Regeln von Fair Play hält.
Danke, darüber werden wir gleich nochmal intensiver sprechen. Und die Frage, was hat die kulturelle Selbstverständlichkeit in den einzelnen Ländern auch mit der jeweiligen historischen Situation im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Aber zuvor müssen wir natürlich auch bei Martin Beyer noch mal fragen, was ihm aufgefallen ist. Sie haben 117 Länder untersucht.
Diese 117 Länder habe ich mir angesehen im Rahmen einer Studie zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg für das Auswärtige Amt mit Handlungsempfehlungen für die deutsche auswärtige Politik. Es ist tatsächlich so, es ist ein unglaublich heterogenes Bild. Man kann natürlich Ähnlichkeiten finden, wie zum Beispiel das Erleben der Soldaten, auch das Erleben an der Heimatfront, aber auch dann gibt es schon wahnsinnige Unterschiede, ob die Heimatfront nun mal in Serbien war oder in Deutschland oder in Frankreich. Was aber auffällt, dass in nahezu allen Ländern, sofern es eine Rolle spielt in der Wahrnehmung, der Fokus auf klare Schwerpunkte gelegt wird. Und in Deutschland ist dieser Schwerpunkt eben wie auch in Belgien, wie in Frankreich, wie in Großbritannien, auf der Westfront. Deutsche Soldaten kämpften im heutigen Israel, im heutigen Ägypten, im heutigen Irak, an der Ostfront, in Qingdao, im heutigen Tansania, also ganz unterschiedliche Kriegsgebiete. Aber diese ganzen anderen Fronten spielen eigentlich schon mal gar keine große Rolle. Aber zurückzukommen zu Ihrer Frage, ein bisschen gruppieren kann man es schon. Es gibt natürlich ganz klar die Länder, die den Ersten Weltkrieg als großen Krieg verstehen. Belgien, Frankreich, Großbritannien zum Beispiel, ganz klar, die hatten einfach viel mehr Verluste im Ersten Weltkrieg als im Zweiten Weltkrieg. Dann haben wir Neuseeland, Australien, Kanada, für die hatte es eine nationenbildende Wirkung. Bei Kanada muss man auch schon wieder hinschauen, weil da trennt sich zwischen den Franco-Kanadiern und den englischen Kanadiern auf, die das schon mal sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen haben und auch wahrnehmen und auch erinnern.
Oliver Jans, Sie haben ja auch in Ihrem Buch großen Wert darauf gelegt, jetzt sozusagen globalgeschichtlich zu schauen und zu schauen, welche ganzen Konflikte auch an diesen Ersten Weltkrieg angedockt sind. Wie kommt es zu solchen klaren Schwerpunktsetzungen?
Weil die Globalgeschichte generell ein Trend ist in der Geschichtswissenschaft. Es lag daher nahe, diesen Blick nun auch auf den Ersten Weltkrieg einmal anzuwenden. Und es ist eigentlich verwunderlich, dass gerade ein Weltkrieg so lange von den Historikern gar nicht als globaler Krieg betrachtet worden ist. Das ist eigentlich ein Paradox. Der Begriff Weltkrieg ist ja doch gebraucht worden, eher unreflektiert von den Zeitgenossen und dann auch von den Historikern, oft auch im Sprachgebrauch der Zeitgenossen im Sinne von ein großer Krieg zwischen den europäischen Mächten, also in einem ganz eurozentrischen Sinne. Davon Welt zu sprechen, war auch nicht völlig falsch, denn die europäischen Mächte beherrschten ja die Welt. Und dann passiert aber mehr im Ersten Weltkrieg. Es sind nicht nur die europäischen Großmächte mit ihren Kolonialimperien, die eintreten, sondern es treten eben auch souveräne nicht-europäische Länder ein, wie das Osmanische Reich, vor allem Japan, China letztlich auch, aber vor allen Dingen dann natürlich auch die USA. Und mit den USA, da brechen dann die Dämme, auch eine ganze Reihe von kleineren Ländern bis hin zu Liberia und Thailand. Zu Ihrer Frage, dieser Blick kommt aus einem, wenn Sie so wollen, einer Mode der Historiker. Aber hinter diesem Trend der historischen Forschung steht natürlich eine Erfahrung unserer Zeit, die prägend ist für die Zeit seit dem Ende des Kalten Krieges, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, nämlich die Erfahrung einer zweiten beschleunigten Phase der Globalisierung, in der wir leben.
Juliane Haubold-Stolle, und wie setzt man nun gerade das in eine von vielen Ausstellungen, die es derzeit zum Ersten Weltkrieg gibt, um? Wenn man die Stationen sich anschaut in dieser Ausstellung, dann muss immer Chronologie, Topografie und Thematik irgendwie in eine Schwingung hineingebracht werden. Und trotzdem muss ich als Betrachter am Ende ja doch irgendwie klare Schwerpunktsetzungen haben.
Also da arbeiten Ausstellungen sowieso immer exemplarisch. Also natürlich können wir nicht den Ersten Weltkrieg erzählen. Das kann kein Buch, aber das kann ein Buch schon besser als eine Ausstellung, die auf 1000 Quadratmeter, aber selbst wenn sie mehrere 1000 Quadratmeter, sie ist immer begrenzt in sich, in dem Platz nehmen haben. Das heißt, man muss klare Schwerpunkte setzen. Wir haben uns überlegt, dass wir eben genau angesichts dessen, was Herr Bayer gesagt hat, was in Deutschland der Erste Weltkrieg meistens die Westfront bedeutet, einen ganz starken Schwerpunkt auf die Ostfront legen und eben die vor allen Dingen auch durch die Kooperation mit russischen Museen, aber auch mit polnischen da präsentieren können. Ein paar ausgewählte Orte, aber eben, dass wir auch darüber hinaus Orte wie Gallipoli präsentieren, um die Australien und Neuseeland mit drin zu haben. Natürlich aber auch auf Somme und Verdun nicht verzichten können. Das würde dann doch auch sehr irritieren, wenn man die Westfront ganz rausließe. Und auch versuchen, ein paar außereuropäische Orte des Krieges zu präsentieren. Also müssen wir uns begrenzen. Und das hängt natürlich damit zusammen dann auch, dass wir dann sagen, ja, wir wollen natürlich nicht nur die Leute an diese Orte führen, sondern die sollen ja auch noch etwas über das Wesen und das Themen, die Entwicklung des Krieges verstehen und dann gucken, an welchen Orten können wir denn welches dieser Themen erzählen. Da gibt es Orte, da ist es ganz klar, und dann gibt es andere Orte, wo es ein bisschen schwieriger ist. Es ist klar, dass man den industrialisierten Krieg, die Materialschlacht, dann doch exemplarischer in Verdun, im Isonzo oder an der Somme eben erzählen kann, und die extreme Verfolgung der sogenannten inneren Feinde bis hin zur Hinrichtung und der Zwangsdeportation von unliebsamen Teilen der Bevölkerung gut an der Ostfront, nämlich zum Beispiel in der Region Galizien, Habsburger Region, erzählen kann. Und das haben wir dann eben versucht.
Also nicht Zuspitzung auf das eine Gedenken. Wir werden gleich darüber weitersprechen. Barbara Christoph hat, das können Sie nicht sehen im Radio, sehr viel mitgeschrieben. Ich will den Spannungsbogen mal halten. Wir machen kurz Nachrichten, Wetter und Verkehr und sind dann wieder zurück hier im Deutschen Historischen Museum. Nicht überall ist das Gedenken an den Ersten Weltkrieg so fest eingeprägt wie auf der Rückseite der neuen 2-Euro-Münze Belgiens. Dort ist die Mohnblume, jenes berühmte Gedenkzeichen der Briten an die Toten auf Flanderns Feldern, verknüpft mit den Jahreszahlen 2014 bis 2018. Also 5 Jahre lang erinnern an den Ersten Weltkrieg, wenn man diese Münze in der Hand hat. Und das in Konkurrenz zu 500 Jahren Reformation, in Konkurrenz zum Mauerfall, vielleicht auch der Schlacht von Waterloo. Inflation der Events oder moderne Geschichtskultur. Wir sprechen hier im Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums über den einen Krieg und über das trennende Gedenken mit Oliver Janz, mit Juliane Haubold-Stolle, mit Barbara Christoph und mit Martin Bayer. Barbara Christoph hat eben gerade fleißig Notizen gemacht.
Ja, ich würde gerne, wenn ich darf, noch mal ein bisschen, zumindest mit Blick auf Schulbuch, wieder die These von der eindeutigen Schwerpunktsetzung in den nationalen Erinnerungskulturen löcken. Also man kann, glaube ich, tatsächlich sagen, dass in ganz vielen Ländern Schulbucherzählungen über den Ersten Weltkrieg extrem hybride sind. Vielleicht ganz interessant Serbien, ne? Also steht ja sozusagen auch ein Stück weit so im Zentrum des Geschehens. Serbische Schulbücher haben ganz deutlich erkennbar mindestens 3 unterschiedliche Deutungsschichten, die, glaube ich, auch noch aus unterschiedlichen Zeiten der serbischen Entwicklung nach 1914 kommen. Ne? Es gibt interessanterweise in serbischen Schulbüchern die schärfste Kritik, die ich überhaupt je nur in einem Schulbuch gelesen habe, an der Politik der europäischen Sozialdemokraten, die überall ja zu großen Teilen auch für Kriegskredite gestimmt haben und sozusagen gebrochen haben, ihr Versprechen, internationale Solidarität hochzuhalten. Hat zweifelsohne natürlich auch noch was mit fortwirkenden sozialistischen Traditionen zu tun. Man findet spannenderweise eine sehr deutschfreundliche Haltung in serbischen Schulbüchern. Deutschland wird sehr stark in Schutz genommen, gegen Angriffe schuld zu sein, allein schuld zu sein am Ausbruch des Krieges. Die Niederlage Deutschlands wird sozusagen nochmal abgeschwächt und erklärt unter Hinweis auf die ökonomische Übermacht der Entente-Staaten und so weiter. Also schon ein Stück weit irritierend, ne, wenn man nochmal an die Rolle Serbiens im Krieg selber denkt, aber verständlich, wenn man sich vorstellt, dass natürlich leicht ist, eine Analogie herzustellen zwischen einem in den 90er Jahren international isolierten Serbien und einem sozusagen in der Zeit sich vielleicht auch mit dem Rücken an der Wand wegen Schulderklärung fühlenden Deutschland. Dann gibt es natürlich, nicht überraschend, in serbischen Schulbüchern auch eine starke Tendenz zur Heroisierung eigener militärischer Leistungen. Aber nochmal, was das Spannende ist für mich, das Nebeneinander dieser 3 Deutungsschichten, noch bunter sieht es da aus in russischen Schulbüchern, wo man sozusagen noch auch aus der sozialistischen Zeit eine ganz klare Positionierung findet, Schuld am Ausbruch des Krieges ist der Imperialismus. Einer der schlimmsten imperialistischen Regierungen war unsere eigene Regierung, was natürlich ganz unmittelbar zu tun hat mit der Situation der Bolschewiki nach der Revolution, sozusagen die alte zaristische Regierung delegitimieren, diskreditieren, um dadurch selber an Legitimität zu gewinnen. Es gibt eine Erzählung, die unverkennbar noch sozusagen auch aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges stammt, die Deutschland die eindeutige Schuld zuschreibt. Es gibt unterschiedliche Positionen zu der Frage, ist das eigentlich eine noble Geste, was wir getan haben, indem wir mit der Brusilow-Offensive sozusagen die Franzosen entlastet haben in Verdun und dabei unendlich viele Opfer gebracht haben? Oder haben die arroganten Franzosen uns als Kanonenfutter gebraucht? Nochmal, all diese Deutungsmuster, die ich jetzt hier skizziere, finden sich auf wenigen Seiten in ein und demselben Schulbuch, was ich irgendwie hochinteressant finde. Daneben gibt es natürlich dann aber auch so eine sehr, sehr oberflächliche Vereinheitlichung, was zu tun hat auch mit dem Einfluss von global wirksamen Institutionen, die auf Vereinheitlichung drängen. Also überall muss über Frauen erzählt werden, was aber aus meiner Perspektive echt extrem oberflächlich ist. Aber nochmal, für mich ist die spannende Botschaft, die nationalen Schulbucherzählungen sind in sich unheimlich stark gebrochen, transportieren in der Regel sozusagen Deutungsschichten aus unterschiedlichen Zeiten und reagieren wahrscheinlich auch ein Stück weit auf das, wo man vermutet, dass es auch in der Gesellschaft kontroverse Haltungen gibt, finde.
Ist dieses Nebeneinander, was wir jetzt beispielsweise in der Geschichtsdidaktik festgestellt haben und was eben diese unterschiedlichen Schichten und Zeiten angeht, ist das überhaupt bestimmend für, sagen wir mal, nationale Narrative zum Ersten Weltkrieg?
Es gibt einerseits eine große Asynchronität zwischen einem öffentlichen Erinnern, öffentlichen Gedenken, zumal in den Staaten, in denen eine ganz klare politische Motivation auch zu sehen ist. Also wenn man zum Beispiel die wie die Entdeckung des Ersten Weltkriegs von russischer staatlicher Seite aussieht versus einer russischen Öffentlichkeit, die sich jetzt nach meiner Beobachtung her nicht so wahnsinnig groß dafür interessiert, aber der russische Staat jetzt eben auf einmal anfängt, Museen zu bauen, Denkmäler für die Helden des Krieges zu errichten. Es wird ein Gedenktag eingerichtet, der 1. August, wo eben so die offizielle Lesart das russische Reich vom Deutschen Reich in den Krieg gezogen wurde. Also nicht, dass man schon ein paar Tage davor die Generalmobilmachung gehabt hätte. Das ist dann eine ganz klare offizielle Lesart, die sehe ich als asynchron mit der nationalen Bevölkerung. Oder auch in Großbritannien, wo man sich anschauen muss, mein Gott, da hat dieser große Krieg so eine unglaublich große ritualisierte Bedeutung. Aber was ist dann wirklich auch an Wissen vorhanden? Da haben wir zwar immer am 11. November, wenn bei uns im Rheinland die Jecken irgendwie die Korken knallen lassen, der große Gedenktag für den Waffenstillstand, alle tragen ihre Poppies. Aber was ist denn wirklich bewusst? Und der britische Think Tank British Future hat dazu letztes Jahr eine Studie gemacht, Do Mention the War und was bedeutet eigentlich 1914 noch für 2014? Und in der Umfrage waren 81% sich sicher, dass Deutschland ein Feind im Ersten Weltkrieg war. Soweit so okay. Aber ganz interessant fand ich eben dann die Frage nach dem Kriegseinsatzgrund Großbritanniens, also welches Land denn bitte Deutschland angegriffen hätte, damit Deutschland in den Krieg ging. Und 13% wussten die Antwort, dass es sich um Belgien handelte. 19% ging von Polen aus und 10% vom Rheinland. Also würde heißen, da werden einfach ganz verschiedene Erinnerungen zusammengebatscht.
Jetzt verstehen wir auch, warum David Cameron erklärt hat, dass er irgendwie ein Drittel aller britischen Schüler irgendwie nach Belgien schicken will, um dort in den nächsten 4 Jahren dann Geschichtsunterricht treiben zu können. Oliver Jans.
Ich wollte noch auf etwas anderes hinweisen. Wir reden jetzt hier von den großen Unterschieden in der Erinnerung oder im Gedenken an den Ersten Weltkrieg in den verschiedenen Nationen. Es ist ja noch viel komplizierter. Der Erste Weltkrieg wird nämlich auch in den Regionen ganz unterschiedlich erinnert. Der Nordwesten Frankreich, der direkt vom Krieg betroffen war, wo die Zivilbevölkerung teilweise flüchten musste oder eben sehr direkt betroffen war, erinnert natürlich den Ersten Weltkrieg sehr viel intensiver als andere Teile Frankreichs. In Italien ist es das Veneto und das Friaul, also der Nordosten, der nach der Niederlage von Caporetto unter österreichische Besatzung kam, in Kalabrien und Sizilien sieht es anders aus. Und dann gibt es die Grenzregionen, das Elsass, das eine eigene Erinnerung hat an den Krieg, oder das Trentino, eine italienischsprachige Region, die aber zu Österreich-Ungarn noch gehörte, wo die Menschen deportiert wurden, damit sie die österreichische Front nicht stören, denn die Menschen galten als Italiener natürlich als störend, die sollte man nicht im Rücken halten, die wurden teilweise deportiert. Die Männer aus dem Trentino wurden selbstverständlich nicht gegen die Italiener eingesetzt, sondern an der Ostfront in Galizien und so weiter. So haben also auch gerade auch die Grenzregionen ihre eigene Erinnerung. Ich sage das alles nur, um noch zu zeigen, dass die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg also nicht nur national, sondern auch regional gebrochen ist und insofern wir niemals eine unifizierte, eine einheitliche Erinnerung bekommen werden in Europa.
Die wir auch wahrscheinlich nicht brauchen, so wie Sie das darstellen. Juliane Haubold-Stolle?
Ich würde es noch verkomplizieren, weil was vielleicht nicht für die Erinnerung, aber zumindest für die Erfahrung gilt, Frau Christoph hat das auch schon angedeutet, gibt natürlich auch noch die weiteren Unterschiede. Welcher Schicht ich angehörte, macht einen Unterschied im Krieg, ob ich ein Mann oder eine Frau war, war ein Riesenunterschied. Und auch das ist Multiperspektivität, wenn man versucht, das zu erzählen.
Haben Sie das in der Vorbereitung der Ausstellung gemerkt, dass sozusagen die vielen, also die unterschiedlichen regionalen Museen, die Sie zum Beispiel anfragen oder die unterschiedlichen Themen, über die Leute arbeiten, ihnen ständig sagen, das müsst ihr zeigen, das andere nicht, lasst das weg, macht das stärker.
Ja, das natürlich. Vor allen Dingen hatten wir einen wissenschaftlichen Beirat, in dem Herr Jans freundlicherweise mitgewirkt hat, der vor allen Dingen versucht hat zu sagen, dass alles möglichst vorkommen muss, alles, was sich, was natürlich unendlich viel wichtig wäre zu erklären und man kann es eben immer nur punktuell machen.
Das, was wir eben gerade geschildert haben und dann verengt sich das in der medialen Berichterstattung auf ein Wort. Ich habe Anfang des Jahres gesagt, jeder, der das Wort Urkatastrophe 2014 in den Mund nimmt, zahlt 1 Euro. Davon können wir viele schöne Projekte finanzieren. Diese Zuspitzungen, wie sehr brauchen wir sie, wie sehr merken Sie, es verengt sich schon wieder. Martin Bayer, fangen
gut.
Sie an.
Naja, die Lesarten sind sehr unterschiedlich, ob das jetzt einfach tatsächlich die Geburt einer Nation war und dann sozusagen endlich mal eine militärische Tradition begründete. Oder eben auch in Großbritannien haben wir gerade die große Diskussion, war das einfach nur ein großes, sinnloses Gemetzel, eine wahnsinnige Katastrophe, die über alle gleich hereinkam? Oder war das nicht einfach vielmehr ein gerechter Krieg zur Wahrung notwendiger imperialer Interessen? Wo man sich natürlich von deutscher Seite aus sagt, notwendige imperiale Interessen. Und was hatten wir dann zufälligerweise oder die Österreicher oder die Russen? Also da hat man schon sehr interessante Argumentationsstränge, die auch jetzt noch irgendwie ziehen und tragen. Und ich hatte eine längere Diskussion mit dem Max Hastings, einem britischen Journalisten, Publizisten, und er meinte eben auch ganz klar im Gespräch, naja, 1914, das war der gleiche Gegner wie 1939 bis 1945 und 1945 haben wir dann endgültig besiegt, dann war Ruhe. Wo ich mir denke, das waren zwar auch Deutsche, ja, aber der Krieg war ein komplett anderer, der Staat war ein komplett anderer, die Kriegsziele waren komplett andere, die Kriegsmethodik war eine ganz andere. Und das überrascht einen dann schon. Ich meine, gut, deswegen ist es kein Historiker. Man spürt schon, dass in Großbritannien da zwischen, grob gesagt könnte man sagen, konservativen, liberalen Kräften, aber selbst das ist viel zu einfach, da eine Auseinandersetzung schon existiert, wie der Krieg denn zu sehen ist.
Ich glaube, ich würde Ihrer kritischen Haltung mit Blick auf so einfache Formeln auf zwei Ebenen massiv zustimmen wollen. Wieder natürlich mit Blick auf Schule und Geschichtsunterricht erstmal. Also diese Formel von der Urkatastrophe, die gibt es natürlich in vornehmlich in westeuropäischen Schulbüchern, wird die sehr stark, fast schon ritualisiert wiederholt. Ne? Und da sehe ich zwei Gefahren drin. Zunächst mal blendet das natürlich osteuropäische Erfahrungen ziemlich eindeutig aus, weil da die Urkatastrophe oft sozusagen erst richtig eingesetzt haben, nachdem der Krieg sozusagen in Westeuropa schon vorbei war. Bürgerkrieg in Russland, Unabhängigkeitskriege in Litauen, russisch-polnischer Krieg, da ist ja noch unheimlich viel passiert, was sozusagen mit so einer Formel auch irgendwie ausgeblendet wird. Noch ein anderer Grund, auch mit Blick gerade auf so Länder wie Polen und Litauen, da findet man manchmal in Schulbüchern zum Beispiel auch so Sätze wie, wenn wir es recht bedenken, verdanken wir es eigentlich der außergewöhnlichen Konstellation, dass im Ersten Weltkrieg Russland und Deutschland besiegt worden sind, zwei Länder, die sich eigentlich in dem Krieg bekämpft haben, dass wir unsere Unabhängigkeit bekommen haben. Also sozusagen eine Anerkennung, dass ohne diesen Krieg hätte es unseren Staat nicht gegeben. Ja, das hat in so einer Formel auch nicht Platz. Das kann man gut oder schlecht finden. Das ist aber einfach eine Realität, dass es diese Positionen gibt, die sozusagen hinten runterfallen, wenn man so Formeln prägt. Und dann nochmal, glaube ich, könnte man sich nochmal einen Kopf drum machen, was ist eigentlich das zentrale Problem bei Geschichtsvermittlung heute? Und ich glaube, das Problem ist nicht, dass Schüler und Schülerinnen zum Beispiel irgendwie absaufen in nationalen Mythen und denen auf den Leim gehen. Die Gefahr besteht darin, dass sie Geschichte als langweilig, irrelevant und extrem weit entfernt von ihrem eigenen Leben erfahren. Und so ritualisierte Formeln, die da leicht was Erstarrtes haben, die verstärken das natürlich. Also von daher, statt so eine einfache, simple Formel zu präsentieren, in die man unendlich komplexes Geschehen eingießt, finde ich es viel aufregender, Dilemmata in den Vordergrund zu stellen. Ja? Und das tun aus meiner Perspektive britische Schulbücher ziemlich erfolgreich, die selten die Frage stellen, wer ist schuld. Das interessiert britische Schulbücher in der Regel nicht. Die stellen die Frage, wie war es möglich, wäre es heute noch möglich und was hättest du eigentlich getan? Zum Beispiel, wenn du an der Stelle von einem britischen Offizier gewesen wärst, der morgen den Befehl zum Angriff geben muss, weiß, dass 80-90% seiner Männer dabei draufgehen werden, der aber auch weiß, wenn er sich verweigert, wird er vielleicht nicht von militärischem Standgericht gestellt, aber er kriegt enorme Schwierigkeiten, er wird in seiner Gesellschaft ausgegrenzt und er ist vielleicht derjenige, der dazu beiträgt, dass die Deutschen übermorgen über den Kanal springen und auf die Insel kommen. Also das, finde ich, sind sozusagen hochaufregende Ansätze, weil man sich vorstellt, was hätte ich eigentlich in so einer Situation gemacht? Wäre ich automatisch auf der Seite der Guten gewesen? Ja, was aus meiner Perspektive in deutschen Schulbüchern oft passiert. Da wird sogar das Historisieren erschlagen durch Moralisieren. Da wissen wir immer alle, dass wir natürlich dagegen gewesen wären, dass wir natürlich solche Befehle nicht geben. Das ist trügerisch, das ist langweilig, das ist lebensfern. Deshalb würde ich auch noch mal so provokativ fragen, ist das so schlimm, wenn britische Schülerinnen und Schüler das ein bisschen durcheinander kriegen, wer da eigentlich Verbündeter war oder nicht?
Die Frage, ob man das dann ohnehin bei Wikipedia auf seinem Smartphone findet, wäre ja dann in der Generation der Digital Natives ohnehin keine Frage mehr. Oliver Jans.
Naja, ich wollte nur zum Begriff der Katastrophe oder Urkatastrophe noch sagen, dass ja, wenn sie mantramäßig wiederholt wird, auch mich stört es einfach, weil sie wiederholt wird. Es ist nicht originell, ich finde es sozusagen ästhetisch, stört mich ästhetisch. In der Sache aber würde ich dabei bleiben, dass der Erste Weltkrieg die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war und überhaupt eine riesige Katastrophe. Und ich finde, die Perspektive von Polen oder Jugoslawen oder Tschechen oder so, dass sie da den Staat bekommen haben oder Finnen, die überzeugt mich nicht, denn es ist eine sehr nationale, wenn nicht nationalistische Perspektive. Die Großreiche, besonders das Habsburgerreich, haben ganz gut funktioniert bis 1914. Und es ist eine sozusagen nationalistische Geschichtslüge, etwa der tschechischen Historiografie, die so tut, oder bestimmter Teile, um Gottes Willen nicht insgesamt, die so tut, als seien die Tschechen von Anfang an 1914 für die Auflösung der Donaumonarchie gewesen. Das war einfach nicht so. Das reicht mir nicht, um aus dem Ersten Weltkrieg sozusagen eine Erfolgsgeschichte zu machen. Für mich ist auch nicht erst der russische Bürgerkrieg, sondern schon die russische Revolution, genauer gesagt die Machtübernahme der Bolschewiki, eine ziemliche Katastrophe. Jedenfalls stellt sie sich als solche dann im Lichte der späteren Entwicklung heraus.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem, was wir eigentlich betreiben und die Frage, ob es wichtig ist, ob was Schüler und Schülerinnen oder was wir lernen. Erstens habe ich vorhin schon die Frage gehabt, wenn wir eine Umfrage in Deutschland machen, ich kenne diese Umfragen nicht, aber ich habe den Verdacht, dass die Antworten nicht so viel anders sein würden. Also weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, was darauf hinausläuft, dass ich manchmal genau das Gefühl, aber das ist jetzt nicht gestützt, das wissen Sie sicher besser, Frau Christoph, dass sehr viel unseres Geschichtsunterrichts und leider auch dessen, was ich betreibe, was viele betreiben, auch der öffentlichen Geschichte und des Gedenkens irgendwie ins Leere läuft. Also nicht dazu führt, dass bei vielen Menschen Wissen über etwas, was geschehen ist oder aber auch ein Gefühl dessen, was geschehen ist, ankommt. Wir haben jetzt versucht, in unserer Ausstellung beispielsweise eben auf diese berühmte biografische Perspektive zu gehen, also nochmal konkrete Einzelschicksale vorzustellen, haben im Museum eben das Glück, dass wir Dinge haben, die Objekte, Gemälde, Fotografien, Alltagsgegenstände, Dokumente, die im Ersten Weltkrieg wirklich dabei waren, die aus dieser Zeit stammen und die manchmal durch diese Aura, die sie dadurch haben, die ihnen zuschreiben, eben eine gewisse Emotion und damit vielleicht eine Aufmerksamkeit erzeugen. Ich frage mich aber, und das haben wir das Glück, dass wir, aber da kann ich Ihnen jetzt eben noch nichts sagen, dass wir eine Besucherbefragung, ob das funktioniert, ob eben eine biografische Station, ein Einzelschicksal einer Frau oder eines Mannes, ob das wirklich mehr hinüberbringt in dem, was der Erste Weltkrieg war, als eine Texttafel.
Diesen Spannungsbogen müssen wir ja eigentlich bis zum Ende der Ausstellung halten, denn so lange werden ja Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen kommen und mit unterschiedlichen Erfahrungen aus dieser Ausstellung herausgehen. Wir machen noch mal kurz aktuelle Nachrichten, Wetter, Verkehr und sind dann wieder hier zurück im Zeughauskino. Das Forum im Inforadio heute in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Museum, mit dem Historiker Oliver Jans, der Politikwissenschaftlerin Barbara Christoph, dem Kurator und Fotograf Martin Bayer und Juliane Haubold-Stolle, die Weltkriegsausstellung hier im DHM verantwortet. Ja, was machen eigentlich die Menschen hier auf dem Podium? Ich muss da doch vielleicht noch einmal ein bisschen nachfragen. Barbara Christoph, das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig. Darunter können sich viele vielleicht so recht nichts vorstellen. Und dann auch noch den Querschnittsbereich Erinnerungskulturen. Was machen Sie da, wenn Sie nicht gerade über den Ersten Weltkrieg nachdenken?
Na, vornehmlich analysieren wir Geschichtsbücher, Politikbücher, Religionsbücher und Geografiebücher, also Bücher der sogenannten sinnstiftenden Fächer, das in international vergleichender Perspektive. Wenn ich das dann auch noch in meinem Querschnittsbereich Erinnerungskulturen mache, dann tue ich das in erster Linie deshalb, weil ich glaube, dass Schule ein guter Ort ist, um sozusagen erinnerungskulturelle Aushandlungsprozesse zu analysieren. Weil das ein Ort ist, wo viele Dinge aufeinandertreffen. Da haben wir Schulbücher, die sozusagen ein Objekt der Erinnerungskultur sind, ein Shortcut zu auch Elitendebatten in einer Gesellschaft. Wir haben Lehrer und Lehrerinnen, die diese Schulbücher übersetzen in Unterrichtspraxis, und wir haben Schüler und Schülerinnen, die das in irgendeiner Weise rezipieren, verarbeiten, damit umgehen. Wir können auch beobachten, wie so ein Generationendialog stattfindet. Und das greift, glaube ich, so eine Forderung auf, die in so Debatten über Erinnerungskultur oft gestellt wird. Wir haben uns lange Zeit lang zu ausschließlich damit beschäftigt, was in Schulbüchern steht, was in Ausstellungen zu betrachten ist, was für Denkmäler gebaut werden, wie Straßen benannt werden. Wir wissen viel zu wenig darüber, wie konkrete Menschen umgehen, sozusagen mit den erinnerungskulturellen Deutungsangeboten, die ihnen in unterschiedlicher Form.
Der Bologna-Prozess hat es mit sich gebracht, dass die Titel universitärer Abschlüsse blumiger geworden sind. Ich habe nur einen Magister in Philosophie, das ist nicht besonders reizvoll, aber Martin Bayer ist Master of Peace and Security Studies.
Ich setze dann gleich noch mal einen drauf. Ich habe noch einen Bachelor in War Studies. Und den gibt es nicht erst seit Bologna, sondern schon seit den 60er Jahren. Und davor noch einen Fotograf. Und jetzt bringe ich sozusagen das alles so ein bisschen zusammen. Also den künstlerischen Anteil, den historisch-politik-wissenschaftlichen Querschnittsanteil, sich mit Krieg, Frieden, Sicherheit, Verteidigung auseinanderzusetzen. Und wenn man eben auch so will, die politische Bildung. Weil wenn ich Ausstellungen kuratiere, sei es am Bayerischen Armeemuseum, an ARD Hauptstadtstudio, in anderen Orten, zum Thema Krieg, Wahrnehmung des Krieges, dann ist einfach der Ansatz auch immer dahinter, die Leute nicht nur, aber immerhin schon mal emotional zu berühren, um sie dann vielleicht, sei es über Begleitprogramme, über Führungen, aber auch in der einzelnen individuellen Betrachtung darüber reflektieren zu lassen, was das einfach mit unserem Leben auch jetzt zu tun hat.
Ich habe vorhin so in einem kleinen Nebensatz Oliver Jans gesagt, diese Internet-Enzyklopädie, ich spreche es jetzt mal deutsch aus, 1914, 1918 Online-Net. Der große Public Lounge wird am 8. Oktober in Brüssel stattfinden. Was versprechen Sie sich von einer solchen Enzyklopädie und was treibt die verschiedenen Institutionen zu der gemeinsamen Arbeit dahin?
Wir versprechen uns, dass es nichts weniger, als dass es zum ersten Mal eine wirklich umfassende, weltumspannende Enzyklopädie des Ersten Weltkriegs geben wird, in der eben dieser Krieg nicht aus der Perspektive Westeuropas allein, auch anderer Teile Europas, aber auch anderer Länder der Welt, ja im Grunde der gesamten Welt, dargestellt wird. Wir versprechen uns, oder wir versprechen uns nicht nur, sondern es passiert, ein großes Experiment, ein großes Laboratorium, das es so noch nicht gegeben hat in den Geisteswissenschaften, dass wirklich Menschen aus Wissenschaftler, Experten aus über 50 Ländern über dieses Thema, über ihre Regionen, über ihre Themen schreiben, und zwar keinesfalls Japaner über Japan, Deutsche über Deutschland, Deutsche über England, Engländer über Japan, Japaner über Italien. Diese Enzyklopädie wird Open Access, also ohne Bezahlung, zugänglich sein. Und sie wird in Englisch publiziert, alle Inhalte werden auf Englisch publiziert und daher ein Maximum von Adressaten erreichen auf der ganzen Welt.
Juliane Haupold-Stolle, wenn wir jetzt hier so viel über Erinnerungskulturen gesprochen haben, Sie haben Ihre Dissertation über den Kampf der Erinnerung geschrieben, und zwar über ein sehr vermintes Gelände, nämlich Oberschlesien 1919 bis 1956 und die geteilte Wahrnehmung dieses Konfliktes in Deutschland und Polen. Wo haben Sie gemerkt, da braucht es auch bei gerade solchen gegensätzlichen Ansichten über die gleichen Sachverhalte aktive Erinnerungspolitik? Wo kann man einfach auch auf das Vergehen der Zeit setzen? Also, dass eine neue Generation kommt und dass bestimmte Fragen sich weniger scharf zeigen.
Also das mit dem Vergehen der Zeit, das dauert. Wenn das funktionieren soll, dann dauert das auf jeden Fall sehr lange. Und mein Verdacht ist, dass dann ganz schnell Dinge, über die man nicht mehr spricht, irgendwann doch nochmal wieder hochkommen. Also das Liegenlassen und Totschweigen funktioniert, glaube ich, nicht so wirklich gut. Und ein Befund, den ich hatte, war, also zum einen einfach Oberschlesien, eine zum Teil nicht nationale, wenn auch oder gemischt nationale Region mit verschiedenen Konfessionen und so weiter. In dieser Region haben wirklich Lobbygruppen die Geschichte nationalisiert. Und dann geschah das in einer gegensätzlichen Weise, weil jede dieser nationalen Erzählungen sich ausschloss. Es konnte eben nur ein deutsches oder ein polnisches Oberschlesien geben. Und da denke ich, also eine Möglichkeit ist eben, sich erstmal sowas zu erzählen, das vielleicht auch diese Konstrukte anzugucken, auch zu sehen, wo andere Erfahrungen durch diese Konstrukte rausgefallen sind. Und sowas wäre, oder passiert ja auch, und es ist ganz toll, wenn das bei der Online-Enzyklopädie man wissenschaftlich dran arbeitet, aber eben auch in dieser europäischen Museumslandschaft zumindest sehe ich das schon so, dass sehr viele Kollegen bereit sind, erstmal uns, dass wir uns gegenseitig diese Geschichten oder auch unsere Sicht auf die Geschichte erzählen. Und das ist schon mal ganz viel.
Ich will vielleicht auf die Frage nochmal eingehen mit Blick auf tatsächlich bilaterale oder multilaterale Schulbuchprojekte. Da gibt es auch eine Riesendebatte darüber. Wir haben ein deutsch-französisches Schulbuch und wir arbeiten an einem deutsch-polnischen Schulbuch. Und beide Kommissionen waren mit Riesenherausforderungen und Problemen konfrontiert, die interessanterweise nicht nur mit inhaltlichen Fragen zu tun haben, sondern vornehmlich auch mit so didaktischen Herangehensweisen. Die größten Probleme waren in der deutsch-polnischen Schulbuchkommission interessanterweise das größte Problem nicht der Zweite Weltkrieg und die Frage von Vertreibung oder wie beschreibt man, wie benennt man das jetzt eigentlich, sondern Mittelalter als großes Problem.
Gut, das ist natürlich
eine lange Tradition.
Ja. Das ist natürlich auch die Zeit, in der gerade der polnisch-litauische Staat ein besonders großer und mächtiger war.
Klar. Und hat aber natürlich auch zu tun mit der unterschiedlichen Bewertung dessen, was deutsche Kolonisten da getan haben und auch der Art und Weise, wie man das erzählt und beschreibt. Ich möchte aber noch mal auf ein anderes Projekt verweisen, das ich eigentlich am faszinierendsten finde. Es gab das sogenannte Prime-Projekt, an dem das Georg-Eckert-Institut nicht federführend, aber doch zentral beteiligt war, wo israelische und palästinensische Geschichtslehrer über Jahre hinweg sich erstmal getroffen haben, sich mit ihren eigenen Lebensgeschichten vertraut gemacht haben und darüber so eine Vertrauensgrundlage entwickelt haben, wo sie gemeinsam arbeiten konnten und ein Schulbuch produziert haben, was kein gemeinsames, wie man oft ein bisschen abfällig sagt, Kompromissnarrativ produziert. Nee, also in diesem Prime-Projekt hat man ein Buch geschrieben, wo auf der einen Seite die israelische und auf der anderen Seite die palästinensische Sicht auf ein und dasselbe Ereignis abgebildet ist. Das hat natürlich auch seine Nachteile. Ne? Man homogenisiert, man sagt, es gibt die israelische Sicht und ignoriert die Differenzen, die es natürlich auch in der israelischen Gesellschaft oder in der palästinensischen Gesellschaft gibt. Ich finde das aber, gerade wenn es um schwierige und umstrittene Themen geht, finde ich das einen interessanten Ansatz.
Oliver Jans direkt dazu.
Ich stimme dem grundsätzlich zu, würde nur anmerken wollen, dass das auch an Grenzen stoßen kann. So ist der Umgang mit dem Massenmord, Völkermord an den Armeniern hin und wieder in diesem Schema zu finden. So als ob es sich um die Position, der offizielle türkische Position und die der Armenier handeln würde. Und die stehen dann sozusagen gewissermaßen nebeneinander. In so einem Extremfall, ich halte es jetzt für einen Extremfall, würde ein solcher Pluralismus überdecken, dass es Fakten gibt und die eine Position, die der türkischen offiziellen Historiografie falsch ist und die der Armenier, ich will jetzt gar nicht sagen der Armenier, die andere Position, die eben von Völkermord an den Armeniern redet, die keinesfalls nur die Position der Armenier ist, eben den Kern der Sache trifft.
Jetzt Martin Beyer, die berühmte Frage, ist es denn sozusagen, wenn man sich mit künstlerischen Interventionen dem Thema nähert, ist da sozusagen das Problem nationaler Sichtweisen schon längst passé?
Nein, weil ich da ganz klar eine nationale jeweilige Prägung sehe, wie man Bilder wahrnimmt, wie man Informationen rezipiert. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir, wenn wir den Ersten Weltkrieg und die damals zeitgenössische Kunst uns anschauen, wir die Situation sehen, dass nahezu alle Künstler im Krieg waren. Ob sie gemalt haben, gezeichnet haben, Poesie geschrieben haben, Literatur. Wenn man uns jetzt heutige Kunstschaffende anschaut, dann benutzen die zwar den Krieg, arbeiten mit Krieg, aber sie arbeiten zum allergrößten Teil eben mit Medienbildern. Und diese Medienbilder sind natürlich auch geprägt. Wie wirken Ikonografien von dem deutschen Stahlhelm über die Gasmaske auch jetzt noch einfach Bilder schaffend weiter?
Bilder, das ist ein wichtiges Stichwort, wenn wir jetzt nochmal überlegen, gemeinsame Formen des Gedenkens herauszuarbeiten. Welche Rolle spielen dabei eigentlich große Gesten? Also wir denken September 1984 an François Mitterrand und Helmut Kohl vor dem Beinhaus von Douaumont bei Verdun, Hand in Hand. Erwarten wir vielleicht bei Begegnungen, François Hollande trifft sich mit Joachim Gauck auf dem Hartmannsweiler Kopf, ähnlich starke Bilder oder ist dieses eigentlich vorbei? Was raten Sie den öffentlich Agierenden im Umgang mit solchen Gesten?
Ich glaube, das ist nicht zu erwarten und zwar einfach deswegen, weil diese Gesten eben schon erfolgt sind. Der Erste Weltkrieg auch nicht emotional aufgeladen ist heute. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden hier von Erinnern und Erinnerung, aber im Grunde reden wir eigentlich eher von Wissen. Erinnern ist entweder das, was ich selber erlebe, ich kann erinnern, was ich selber erlebt habe, oder sekundär, was mir erzählt worden ist. Beides ist eigentlich schon kaum noch möglich. Also das Erste ohnehin nicht mehr, das Zweite eigentlich auch nicht mehr. Nur sehr alte Menschen können noch oder relativ alte Menschen können noch erinnern, was ihnen ihre Väter oder Großväter über den Ersten Weltkrieg, also sekundär, gesagt haben. Also für den größten Teil der Bevölkerung ist der Erste Weltkrieg ein Teil des kulturellen Gedächtnisses. Wir befinden uns hier bereits in Geschichtserinnerungsinnenpolitik. Wenn wir von Frankreich und Deutschland reden, zumindest Belgien, Luxemburg und so weiter. Es gibt zwar die Nationen noch, aber es gibt auch schon ein europäisches Haus. Es gibt die Sicherheitsarchitektur, es gibt eine politische gemeinsame Architektur. Das heißt, wir sind bereits im Innenraum. Und mein Rat wäre, ja, eher sich zu überlegen, wie wir Bildung, Wissen ja so gestalten können, dass sie tatsächlich junge Menschen ansprechen.
Und zwar also das eben nicht nur im nationalen Rahmen, sondern wenn, dann eben schon auch im Austausch mit anderen. Und deswegen glaube ich, und selbst wenn es Innenpolitik ist, unverzichtbar, dass eben immer wieder dieselbe Arbeit von Begegnung, von Kooperationen, von Diskussionsveranstaltungen, grenzübergreifenden Ausstellungen, von Forschungsprojekten unternommen wird. Denn es ist trotz allem nicht etwas, wo man sich ausruhen kann und sagen kann, okay, jetzt haben wir das erreicht. Es gibt unheimlich viele Initiativen, die irgendwie grenzübergreifendes machen. Fast jedes belgische Dorf wird in diesem Jahr eine Erinnerungsfeier machen und sie alle laden eigentlich deutsche Repräsentanten ein. Also die Botschaft in Brüssel hat schon Schwierigkeiten, genug Leute heranzukriegen.
Sagt Juliane Haubold-Stolle. Das klingt jetzt aber sehr protestantisch mit sozusagen mehr Wissen, mehr Lernen. Und ich frage doch noch mal nach den Gesten, Barbara Christoph.
Na, grundsätzlich gilt, glaube ich, schon, dass Emotionalität bei historischem Lernen eine große Rolle spielt. Und sowas könnten so Gesten natürlich bedienen. Ich habe gerade so ein bisschen in mich selber reingehört und überlegt, ob ich dazu raten würde oder nicht. Und ich glaube, ich komme aber zu dem Schluss, ich würde davon abraten. Weil eine Geste kann in dem Moment scheitern, wo sie, glaube ich, zu sehr als instrumentell gemeint wahrgenommen wird. Und ne, die EU hat sich ja immer auch verstanden als so eine Antwort auf die blutige europäische Erfahrung von Bruderkrieg. Und jetzt sozusagen den Ersten Weltkrieg zu benutzen, sage ich mal, um von Zwistigkeiten, Problemen, Konflikten in der EU abzulenken.
Oder der innenpolitischen Debatte in Frankreich im Moment zwischen den europafreundlichen Eliten und Marine Le Pen.
Wäre nochmal so eine andere Perspektive dazu. Ich glaube, das könnte ganz schnell als instrumentell wahrgenommen werden und scheitern. Und wenn ich die Landschaft so wahrnehme, dann gibt es ja auch sozusagen in der europäisch konzertierten Erinnerungspolitik so ein Fokus auf private Erinnerungen, auf familiäre Erinnerungen, auf Briefe und so weiter. Und das ist, glaube ich, irgendwie, das ist eine weise Entscheidung im Moment. Was ich mir wünschen würde, um sozusagen auch die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg als etwas für junge Menschen Relevantes in den Köpfen zu verankern, ist tatsächlich nochmal ein ganz präziser Blick auf, was hat das mit heute zu tun? Was hat der Weltenbrand, der aus dem Attentat in Sarajevo entstanden ist, was hat der eventuell zu tun mit Ukraine und Krimkrise? Was ist heute anders, als es damals war? So Geschichten, das würde das, glaube ich, irgendwie unmittelbar relevant erfahrbar machen für junge Leute. Und das wird aus meiner Perspektive ein Stück weit zu wenig gemacht. Es werden zu wenige offene Fragen aufgeworfen.
Martin Bayer.
Zurück zu den Gesten. Ich denke mal, man darf nicht erwarten und man sollte auch gar nicht erwarten, dass sozusagen bei dem anstehenden Treffen nochmal eins draufgesetzt wird auf diese ja sehr mächtige, aber auch sehr spontane Geste damals zwischen Mitterrand und Kohl. Also wo diese Erinnerung, wie Sie schon ganz richtig sagten, Herr Professor Jans, einfach noch sehr stark war, während es jetzt eben in die Historie entschwunden ist. Aber die Frage ist, was ist eigentlich eine Geste? Und ich finde, es ist es ist eine Geste, dass der Bundespräsident zumindest diese Termine wahrnimmt. Das war ja vor einigen Monaten auch noch nicht so ganz klar, wie sich da überhaupt die politische, offizielle, hochrangige Politik dazu äußert. Und damit finde ich es richtig und wichtig, dass nun eben solche Termine stattfinden. Und ich stimme Ihnen zwar zu, dass wir die Aussöhnung mit Frankreich, sagen wir mal, abgeschlossen haben. Da gibt es einfach Jugendaustausch über Jahrzehnte und man versteht sich und man kann nun wirklich auch in kleine nordfranzösische Dörfer reisen und man wird eher mit Interesse betrachtet und nicht mehr mit offener Feindseligkeit oder versteckter. Aber wenn man sich da so Belgien anschaut, da denke ich mal, dass noch einige Wunden noch sehr, sehr offen. Also als zum Beispiel Staatssekretär Kolbo damals nach Belgien reiste und sich auch für die Massaker, die hauptsächlich in den ersten Kriegswochen 1914 verursacht wurden von deutschen Soldaten, begangen wurden mit 6.000, 6.500 toten Zivilisten. Da ist schon noch in der belgischen Gesellschaft, auch wenn ich da mit den verschiedenen Herrschaften sprach, auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen, das Gefühl da ist noch was offen. Und da reden wir jetzt noch gar nicht von Galizien und der Ukraine und von Serbien und sonst wie, waren da nicht immer nur die Deutschen, sondern auch andere dran beteiligt sozusagen, aber da ist noch einiges so an Aussöhnungen durchaus zu machen.
Das war das Forum im Inforadio zusammen mit dem Deutschen Historischen Museum. Danke, sage ich Oliver Janz, Juliane Haubold-Stolle, Barbara Christoph und Martin Bayer. Nächstes Mal befassen wir uns im Forum mit alten Schätzen, neuen Kriegen zur aktuellen Bedrohung von Kulturgütern, wenn Sie unsere Veranstaltung besuchen wollen, am 3. Juli im Museum The Kennedys in Berlin, zu hören dann am Sonntag, den 6. Juli. Ich danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.